mit Sibylle Salewski. Heute Musik und Sprache von Albrecht Wellmer. Der Philosoph Albrecht Wellmer studierte zunächst Mathematik und Physik an der Universität in Kiel. Dann ging er nach Frankfurt am Main, wurde Schüler von Theodor W. Adorno und promovierte 1966 in Philosophie. Er wurde Professor an der Universität Konstanz, später lehrte er dann auch an der Freien Universität Berlin. Ein Schwerpunkt seiner Philosophie war von Anfang an die Musiktheorie. Im Jahr 2009 erschien sein Buch »Versuch über Musik und Sprache«, das als wichtigstes musikphilosophisches Werk seit Adorno gilt. Ausgangspunkt von Wellmers Überlegungen ist die Frage, ob es eine Sprache der Musik gibt, ob Musik sprachähnlich ist. Musik, so Wellmer, ist nie nur Ausdruck von Empfindungen, sondern immer auch ein Medium der Welterschließung. In seinem Buch, wie auch in dem folgenden Vortrag, fragt Albrecht Wellmer danach, weshalb etwas so Esoterisches wie zeitgenössische Musik für Diskurs und Selbstverständnis einer liberalen Gesellschaft notwendig sein kann. Gehalten hat Albrecht Wellmer seinen Vortrag am 2. November 2010 im Einstein-Forum in Potsdam. Hören Sie nun Musik und Sprache von Albrecht Wellmer.
Mein Vortrag hat zwei Teile. Der erste Teil besteht aus Variationen über das Thema Musik und Sprache, die angeregt sind durch Kritiken an dem Buch, das der Anlass dieser Einladung war. Im zweiten Teil meines Vortrags werde ich dann an Beispielen aus der neueren Musik die sehr allgemeinen einleitenden Überlegungen zu konkretisieren versuchen. Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist eine These zum Begriff der Sprache. Die These nämlich, dass wir nicht richtig verstehen, was Sprache ist, wenn wir die nichtverbalen Formen der Kommunikation und der Artikulation von Sinnen nicht als einen konstitutiven Aspekt der Sprache verstehen. Gestisch, expressive, das heißt nichtverbale Formen der Kommunikation sind ein integraler Bestandteil der gesprochenen Sprache selbst. Und als nichtverbale Formen der Kommunikation und der Artikulation von Sinn gehen sie auch in die Kunst ein. In Musik, Theater, Pantomime und Film und verwandelt dann auch in die Literatur. Gerade die gestisch-expressiven Charaktere der Musik verlangen, wie Adorno und Wittgenstein betont haben, ein mimetisches, ein nachvollziehendes Verstehen, sowohl was die Aufführung als auch was die hörende Rezeption von Musik betrifft. Und soweit es um die gestisch-expressiven Charaktere von Musik geht, ist Musikverstehen, so könnte man sagen, ein nicht-verbales Verstehen. In neueren symboltheoretischen Deutungen der Musik, insbesondere im Anschluss an Nelson Goodman, ist darüber hinaus die These vertreten worden, dass das Musikverstehen in einem ganz allgemeinen Sinne ein nicht-verbales Verstehen ist. Der zentrale Begriff in diesem Zusammenhang ist der von Goodman stammende Begriff der Exemplifikation. Musikalische Strukturen, Gestalten, dynamische Verläufe, rhythmische Pattern und so weiter exemplifizieren Strukturen, Gestalten, dynamische Verläufe, rhythmische Pattern und so weiter, wie sie auch außerhalb der Musik vorkommen. Und genau hierin, könnte man sagen, ist die Welthaltigkeit der Musik begründet. Nämlich jene Züge der Musik, worin sie auf etwas jenseits ihrer internen Konfiguration verweist. Goodman unterscheidet zwischen buchstäblicher und metaphorischer Exemplifikation. Dynamische Verläufe und rhythmische Zeitgestalten etwa sind buchstäbliche Muster möglicher Verläufe oder Zeitgestalten außerhalb der Musik. Während sie zugleich, wie auch andere Aspekte der musikalischen Klangorganisation, noch in anderer Weise auf etwas außerhalb der Musik verweisen, indem sie es, wie Goodman sagt, metaphorisch exemplifizieren. Eine traurige Melodie etwa, um ein simples Beispiel zu nehmen, ist nicht buchstäblich traurig, das sind nur fühlende Lebewesen. Sie hat vielmehr den Ausdruck der Trauer und das soll heißen, dass sie Trauer metaphorisch exemplifiziert. Ausdruck, so hat es Simone Marenholz erläutert, ich zitiere, liegt immer dann vor, wenn die Exemplifikation metaphorisch ist. Also im Fall der Musik, wenn eine musikalische Struktur auf etwas Bezug nimmt, was selbst nicht Musik ist, auf Farben, Formen, auf Licht bzw. Helligkeit, auf Atmosphärisches, auf architektonische Formen, die Liste ist endlos. Zitat Ende. Das heißt auch, dass Ausdruck nicht notwendigerweise Ausdruck von Gefühlen oder von gestischen Charakteren ist. Vielmehr steht Ausdruck für all dasjenige, worin die Musik, wie gesagt, metaphorisch auf etwas jenseits ihrer akustischen Konfiguration verweist. Dieser Verweis aber, das ist die These, muss nicht in Worten formulierbar sein, um hörend erfasst zu werden. Auf diese Weise, so wieder Marenholz, zitiere, kann nicht nur geschehen, es wird in der Mehrzahl geschehen, dass, wenn wir diese Musik verstehen, wir etwas verstanden haben, ohne zu wissen, im Sinne von uns verbal haben klar machen können oder müssen, was es ist, das wir verstanden haben. Zitat Ende. Hiermit soll zugleich das welterschließende oder welterzeugende Potenzial der Musik neu gedeutet werden. Also der Eingriff der Musik in unser Welt- und Selbstverhältnis. Musikalische Gestalten, so wie der Marenholz, sind, wie gesagt, selbst nonverbales Äquivalent von Begriffen, geeignet, Welt, Wirklichkeit, selbst ebenso umzustrukturieren, die Begriffe, die Weltformen, auf die sie angewendet werden. Zitat Ende. Im Sinn meiner eingangs formulierten Sprachthese spricht Marenholz auch von einer semiotischen Wende in der Philosophie, durch welche die sprachphilosophische Wende in der Philosophie des 20. Jahrhunderts ergänzt werden soll durch eine Reflexion auf die vielfältigen, für die Wortsprache selbst konstitutive Bedeutung nichtverbaler Kommunikations- und Artikulationsformen. Die semiotische Wende, wie Marenholz sie mit Goodman deutet, scheint prima facie geeignet, die Kunst in einer Welt symbolischer Formen neu zu verorten. Und zwar so, dass das Eigengewicht der nichtverbalen Formen der symbolischen Kommunikation und Darstellung ihr volles Recht bekommt. Die nichtverbalen Künste rücken gleichsam wieder in die Nähe jener archaischen Riten, die wir als Formen symbolischer Darstellung und Performance jenseits verbaler Deutungen verstehen können. Nur dass der Kunst als Autonomer in der Moderne eine eher kritische, welterschließende und weltverändernde Funktion zugewachsen ist. Zugleich ist der Ansatz von Goodman geeignet, drei konstitutiven Aspekten dessen, was Kunst in der Phase ihrer Autonomie ausmacht, gerecht zu werden. Nämlich erstens der Bedeutsamkeit und dem Weltbezug auch noch der nicht repräsentationalen Künste, wie der Musik oder der gegenstandslosen Malerei. Zweitens der Tatsache, dass, was Kunstwerke bedeuten oder zum Ausdruck bringen, sich nicht in die Wortsprache übersetzen lässt und damit zugleich den Aspekt eines nichtverbalen Verstehens, der zur Erfahrung von Kunst wie auch zu den Formen einer nichtverbalen symbolischen Kommunikation hinzugehört. Und schließlich drittens dem Phänomen der latenten Intermedialität aller Künste als der anderen Seite ihres Weltbezugs. Die latente Intermedialität der Musik etwa ist der Grund dafür, dass auch die absolute Musik immer schon in einem potenziellen Verhältnis wechselseitiger Korrespondenzen, Brechungen, Erhellungen und Ergänzungen zu den anderen Medien der Kunst steht. Die symboltheoretische Deutung der Musik ist ein Versuch, die Rede von einer Sprache der Musik zu rehabilitieren und zugleich den Charakter dieser Sprache im Universum der symbolischen Formen in einem Jenseits der Wortsprache zu lokalisieren. Während jedoch archaische Riten mit ihren Formen einer symbolischen Darstellung und Performance möglicherweise der Herausbildung einer propositional differenzierten Sprache vorausgehen und vielleicht erst nachträglich mit mythischen Weltdeutungen in einen Zusammenhang gebracht worden sind, gilt für die Kunst und insbesondere für die autonome Kunst der Moderne, dass Kunstwerke an sprachfähige Wesen adressiert sind. Dies hat aber Konsequenzen auch für das Verhältnis von Musik und Wortsprache. Zumindest wenn wir jetzt nicht mehr von musikalischen Phänomenen allgemein, einschließlich vielleicht der lautlich musikalischen Aspekte des Sprachgebrauchs reden, sondern von der Musik als einer Kunstform in der Welt der autonomen Kunst. Ich spreche hier noch nicht von den in der Kunst seit dem frühen 20. Jahrhundert immer wieder wirksamen Tendenzen, die Autonomie der Kunst in Frage zu stellen, um mit den Mitteln der Kunst auf direkte Weise ins Leben einzugreifen. In der Musik etwa bei John Cage. Vielmehr spreche ich zunächst nur von der Musik als einer Kunstform, wie sie sich insbesondere in der europäischen Tradition einer komponierten und schriftlich fixierten Musik herausgebildet hat. Für diese Musik aber gilt, dass musikalische Kunstwerke, wie alle nichtverbalen Kunstwerke, nicht bloß Konfigurationen nichtverbaler Zeichen sind, deren Verständnis keiner Worte bedarf. Als Kunstwerke bilden sie vielmehr einen ästhetischen Zusammenhang, ein ästhetisch Ganzes, dessen Verständnis neben den Evidenzen eines wortlosen Nachvollzugs auch einer sprachlichen Explikation bedarf. Und zwar schon deshalb, weil sich der ästhetische Zusammenhang nicht als ein Sinnzusammenhang und sei es als ein Zusammenhang nichtverbalen, symbolischen Sinns verstehen lässt. Während die symboltheoretischen Deutungen der Musik gerade durch ihre Erweiterung des Sprachbegriffs die Sprachnähe der Musik betonen, so ist doch zugleich ihre Sprachferne in den Blick zu rücken. Komponierte Musik hat den Charakter von zeitlich, horizontal und vertikal strukturierten Klanggestalten und Klangverläufen. Dabei lässt sich die konstruktive Dichte musikalischer Strukturen, bei denen etwa anders als in der Wortsprache Wiederholung und Variation eine wichtige Rolle spielen, in zwei entgegengesetzten Weisen deuten, wie wiederum Simone Marenholz gezeigt hat. Elliot Carter etwa sieht in den spezifisch konstruktiven Verfahren der Musik den Sprachcharakter der Musik begründet, während Dieter Schnebel in ihr die Sprachferne der Musik begründet sieht. Anders als Marenholz glaube ich, dass beide Positionen ihr partielles Recht haben. Beiden Autoren, Carter wie Schnebel, geht es um die Bedingungen eines spezifisch musikalischen Zusammenhangs. Wenn aber von einer Sprache der Musik die Rede sein soll, dann reicht dazu nicht der Hinweis auf gestische oder Ausdruckscharaktere musikalischer Gestalten oder Figuren im Sinn von Goodman. Vielmehr geht es auch um die Frage, wie diese gestischen oder Ausdruckscharaktere in einen musikalischen Zusammenhang integriert werden, indem sie einen spezifischen Ort haben und von dem her sie überhaupt erst ihren spezifischen Sinn als Elemente eines musikalischen Diskurses gewinnen. So wie in einem philosophischen Diskurs zwischen den Einzelsätzen und dem Redezusammenhang ein Verhältnis wechselseitiger Sinnbestimmung besteht. Jedoch sind die Mittel der musikalischen Zusammenhangbildung andere als die des sprachlichen Diskurses. Genau darauf weist Schnebel hin, wenn er zum Beispiel Wiederholung und Variation, also ein Spiel mit Identität und Differenz, den Mitteln der wortsprachlichen Zusammenhangbildung entgegensetzt. Musikalischer Zusammenhang ist etwas anderes als ein sprachlicher Sinnzusammenhang. So sehr auch ein Spiel von Wiederholung und Variation in eher poetischen Sprachzusammenhängen eine Rolle spielen mögen. Das Spiel von Wiederholung und Variation, wie schon bei Kinderspielen, man denke etwa an Mene, Mene, Mu, aus bist du, gehorcht einer anderen Logik als derjenigen von sprachlichen Sinnzusammenhängen. Deswegen bezeichnet Schnebel die Mittel der musikalischen Zusammenhangbildung als sprachfern. Was also nach Carter die Bedingung der musikalischen Sprachähnlichkeit ist, ist zugleich die Bedingung ihrer Sprachferne. Ein erster Hinweis darauf, dass die symboltheoretische Deutung der Musik im Sinne von Goodman auch insofern zu kurz greift, als Musik als Kunst sich nicht zureichend als ein Sinnzusammenhang symbolischer Zeichen begreifen lässt. Nicht nur lässt das musikalische Kunstwerk sich nicht in einen verbalen Sinnzusammenhang übersetzen, es ist überhaupt nicht dasselbe wie ein Sinnzusammenhang und sei es einer von nichtverbalen symbolischen Zeichen. Und das gilt am Ende für die Kunst ganz allgemein. Dass Kunstwerke trotz des in ihnen zirkulierenden Sinns keinen Sinnzusammenhang bilden, dass also ihr ästhetischer Zusammenhang sich nicht als einen Zusammenhang des Sinns deuten lässt, das hat nicht erst Adorno behauptet. Implizit ist dies bereits eine Konsequenz der kantischen Ästhetik. Explizit findet sich diese These nach Kant, etwa bei Friedrich Schlegel, Paul Valéry und Martin Heidegger. Valéry hat mit Bezug auf die Lyrik von einem Zögern auf der Schwelle von Klang und Sinn gesprochen. Heidegger von einer Gegenwendigkeit oder einem Streit von Welt und Erde im Kunstwerk. Zum weltöffnenden oder welterschließenden Charakter des Kunstwerks gehört, dass es seinen materialen Stoff in seiner Materialität, für Heidegger die Erde, nicht verschwinden, sondern allererst hervorkommen lässt. Öffnet sich die Welt im Kunstwerk, greift es ein in unser Welt- und Selbstverhältnis, so tut es dies nur, indem es in seiner stofflichen Materialität zugleich die Unergründlichkeit einer nichtmenschlichen Natur als den Grund und das Andere einer sinnimprägnierten menschlichen Welt zum Vorschein bringt. Selbst bei Cage, der die Sinnimprägnierung der Musik, ihre Welthaltigkeit am radikalsten in Frage stellte, sodass also der Streit von Welt und Erde zugunsten des einen Pols der Erde stillgestellt scheint, ist doch zugleich das Motiv der Weltöffnung in radikaler Weise wirksam. Es ist ja Cages zentrale Intention, durch ein verändertes Hören und Musikmachen ein anderes Welt- und Selbstverhältnis bei Hörern und Musikern zu initiieren. Was Heidegger im Begriff der Erde zu umschreiben versucht, ist in der Musik Ton, Klang, Geräusch, einschließlich der unendlichen, lautlichen und geräuschhaften Artikulationsmöglichkeiten der menschlichen Stimme, kurz der Bereich des Hörbaren. Klänge und Geräusche sind, wie John Dewey bemerkt hat, die Wirkungen von Kräften, die in der Außenwelt wirksam sind. Sie kommen von außen, sind aber zugleich im Ohr und, wie Dewey sagt, an excitation of the organism. We feel the clash of vibration throughout our whole body. Zitat Ende. Die Erregungskurven der Musik sind zugleich solche des Körpers, eines dunkleren Territoriums zwischen Subjekt und Objekt, das heißt eines affektiv und erotisch in die Welt verwickelten Körpers. Im dynamisch-energetischen Aspekt von Klangverläufen ist freilich zugleich das affektive Potenzial der Musik begründet und daher ein Aspekt jenes nicht-verbalen Verstehens, auf das die symboltheoretischen Deutungen der Musik hinweisen. So wie aber in der strukturellen Organisation von Klängen und Geräuschen zugleich ein Moment der Sprachferne von Musik begründet ist, so gilt Ähnliches für die Materialität der Klänge und Geräusche selbst. Als Träger musikalischen Sinns widerstreiten sie in ihrer bloßen Materialität zugleich ihrem Aufgehen in einem Sinnzusammenhang. Wenn aber der ästhetische Zusammenhang des musikalischen Kunstwerks sich nicht zureichend als ein Sinnzusammenhang darstellen lässt, wenn, wie schon Adorno mit Bezug auf Kunst im Allgemeinen bemerkte, Kunstwerke keine hermeneutischen Objekte sind, dann muss, was mit der Idee des Musikverstehens gemeint ist, etwas anderes sein als das Verstehen oder der Nachvollzug eines Sinnzusammenhangs. Es müsste vielmehr ein Nachvollzug jenes, mit Adorno zu sprechen, rätselhaften Ineinander und Gegeneinander von Klang, Struktur und Sinn sein, als welches der musikalische Zusammenhang sich jetzt darstellt. Im sprachlosen Nachvollzug von Musik halten sich Evidenz und Rätselhaftigkeit dieses Zusammenhangs die Waage. Und gerade deshalb gilt, was Adorno sagt, nämlich, dass das Kunstwerk seine sprachliche Explikation erwartet. Musikalische Analyse, Interpretation, Kritik, Beschreibung und Kommentar sind Formen solcher sprachlichen Explikation. Wenn Adorno sagt, dass Interpretation, Kommentar und Kritik nicht nur von außen an die Werke herangetragen werden, sondern Schauplatz der geschichtlichen Bewegung der Werke sind, dann weist er damit auch auf den internen Zusammenhang zwischen der musikalischen Erfahrung und ihrer sprachlichen Explikation hin. Es ist die musikalische Erfahrung selbst mit ihrem Ineinander von Evidenz und Rätselhaftigkeit, die sich in den Formen der strukturellen und klanglichen Analysen, der hermeneutischen Interpretationen oder physiognomischen Beschreibungen fortsetzt, expliziert und korrigiert. Solche Explikation ist freilich nicht die Auflösung des Rätsels, sondern eher das Nachzeichnen seiner bestimmten Figur. Statt zu einem definitiven Resultat leitet sie zu einer vertieften Erfahrung der Werke selbst. Diese sind zwar, wie Adorno bemerkt, mit Begrifflichem durchwachsen, aber sie lassen sich nicht auf den Begriff bringen. Aber gerade darin, dass die Kunstwerke mit Begrifflichem durchwachsen sind, warten Sie nicht nur auf Ihre Explikation, wie Adorno sagt, eine Explikation, die in das Innere der Kunstwerke führt, sondern fordern ein Denken heraus, das sich an den Gehalten der Werke entzündet und zugleich über die Immanenz der Werke hinausführt. Dies ist der Punkt, an dem ich meine allgemeinen Reflexionen über Musik und Sprache an Beispielen aus der neueren Musik konkretisieren möchte. Eine solche Konkretisierung verlangt, wie schon Adorno es postulierte, einen Bezug zur Musik der Gegenwart, wie überhaupt die Kunst der Gegenwart der Schlüssel sein sollte für eine Philosophie der Kunst. Also da komme ich zum zweiten Teil. Adorno hat den Zeitkern aller bedeutenden Kunst betont, als die Bedingung dessen, was er auch den Wahrheitsgehalt der Kunstwerke nennt. Und damit sagen wollen, dass bedeutend diejenigen Kunstwerke sind, in denen wesentliche Gehalte ihrer geschichtlichen Gegenwart verhandelt werden bzw. sich in ihnen reflektieren. Ein solcher Zeitkern eines großen Teils der posttonalen Musik ist, was ich als die Krise des Subjekts bezeichnen möchte. Diese Krise des Subjekts ist die Krise einer in der europäischen Neuzeit tief verankerten Vorstellung eines einheitsstiftenden und mit sich identischen Ich, das einer Welt von Objekten gegenübersteht. Die Krise des Subjektparadigmas kommt zum Ausdruck in einer weit verzweigten Kritik an den Implikationen des Subjektbegriffs in der modernen Philosophie, Sozialwissenschaft und Psychoanalyse, wobei jeweils bestimmte Aspekte dieses Paradigmas im Zentrum stehen. Schon Nietzsche hatte auf das Fiktionale in der Idee eines einheitlichen und selbsttransparenten Ich hingewiesen. Darin ist ihm Freud gefolgt, indem er zeigte, dass dasjenige, was mit dem Namen des autonomen Subjekts belegt ist, ein Kreuzungspunkt psychischer und sozialer Kräfte ist, eher als ein Herr dieser Kräfte. Ein Schauplatz einer Kette von Konflikten, eher als der Regisseur eines Dramas oder der Autor einer Geschichte. Demgegenüber hatten Adorno und Horkheimer auf das repressive Moment in der vorgeblichen Einheit des bürgerlichen Subjekts hingewiesen und das Subjekt zugleich als Ort einer identitären Vernunft beschrieben, das heißt als Instanz der bloßen Naturbeherrschung, einer gewaltsamen Zurichtung der Phänomene zum Zweck ihrer Kontrolle und Manipulation. Und schließlich hat die moderne Sprachphilosophie in einem radikalisierten Sinn noch einmal Derrida das Subjekt als vorgeblichen Autor sprachlichen Sinns dekonstruiert. An der Frage, wie danach noch von einem autonomen Selbst, von Selbstbestimmung die Rede sein kann, scheiden sich heute die philosophischen Geister. Wenn der Name des Subjekts für etwas steht, das weder absolut, selbsttransparent noch selbst gegründet ist, dann müssen auch seine traditionellen Attribute wie Autonomie und Selbstbestimmung problematisch werden. Ich möchte am Beispiel der Musik auf meine These zurückkommen, dass die Krise des Subjekts als einer ihrer spezifischen Gehalte in der modernen Kunst in den Vordergrund getreten ist. Wenn ich im Folgenden von mehr oder weniger zeitgenössischer Musik spreche, gehe ich zunächst von der europäischen Tradition der komponierten Musik aus und frage, wo oder wie ist das Werk? Wir sprechen ja hier von Musikwerken. Das Werk liegt zunächst vor als Partitur und zumeist meinen wir diese Partitur, wenn wir von den Werken sprechen. Aber die Partitur ist ja noch keine Musik. Vielmehr ist sie eine Anweisung zum Musikmachen. Erst durch die Aufführung wird die Partitur in reale Musik umgesetzt. Das erfordert aber eine Interpretation der Partitur, nicht im Sinn einer verbalen Interpretation, auch wenn Worte dabei immer eine Rolle spielen werden, sondern Entscheidungen darüber, wie zu spielen sei. Auch wenn in der modernen Musik oft sehr detaillierte Angaben über die Art des Spielens in der Partitur oder im Kommentar zur Partitur stehen, so kann doch keine Partitur ihre klangliche Umsetzung in allen Details determinieren. Es ist das Nicht-Notierte und Nicht-Notierbare, das einen Interpretationsspielraum eröffnet. Und dieser durch die Notation nicht eliminierbare Spielraum an Möglichkeiten der klanglichen Realisierung ist der Grund dafür, dass es gute und schlechte, gelungene und mehr oder weniger misslungene Aufführungen eines Werkes gibt. Das heißt aber zugleich, dass das Werk in seiner notierten Form, der Partitur, gleichsam noch unfertig, noch nicht das ganze Werk ist, wenn das musikalische Kunstwerk Gegenstand einer Hörerfahrung sein soll. Aber auch die gelungene Aufführung ist nicht das Werk selbst, wenn die Partitur im Lauf der Zeit unterschiedliche gelungene Aufführungen erlaubt. So ist also, was wir als das Werk verstehen, der Inbegriff möglicher gelungener Aufführungen einer Partitur. Ein gelungenes Werk, und vielleicht sollten wir nur bei gelungenen Werken von Kunstwerken sprechen, wäre dann die Partitur in ihrer Potentialität in gelungene Aufführungen umgesetzt zu werden. Und so sprechen wir ja von den bedeutenden Werken der Tradition. Überzeugend in eine klangliche Gestalt umgesetzt, sind sie der Gegenstand einer im emphatischen Sinn musikalischen, das heißt ästhetischen Erfahrung. In der modernen Musik ist oft versucht worden, die Unbestimmtheitszonen der musikalischen Partituren durch präzise Anweisungen zu verringern und auf diese Weise das Risiko schlechter Aufführungen so weit wie möglich zu verringern. Zugleich sind diese Unbestimmtheitszonen jedoch oft in radikaler Weise erweitert worden. In diesem Zusammenhang ist natürlich John Cage eine zentrale Figur. Aber nach Cage und seinen Freunden der New York School und unter deren Einfluss sind solche erweiterten Unbestimmtheitszonen nicht nur in neuere Formen experimenteller Musik, sondern auch in die Partituren von Komponisten eingewandert, die an der Idee komponierter Musik im Sinn der europäischen Tradition festgehalten haben. Drei unterschiedliche Impulse sind es, die einer solchen Erweiterung von Unbestimmtheitszonen zugrunde liegen. Erstens die Nobilitierung des Zufalls, durch die Cage, wie Heinz-Klaus Metzger meinte, ich zitiere, eine uralte Katze aus dem Sack ließ, dass es insgeheim mit der Notwendigkeit in der inneren Komplexion der Kunstwerke nie gestimmt habe, Zitat Ende, die jedenfalls bei Cage mit der Idee einer Destruktion der für die europäische Tradition kennzeichnenden Idee eines kompositorisch zu erzeugenden musikalischen Zusammenhangs einhergeht und damit auch auf der Emphase auf einem neuen Hören des je einzelnen Klangs. Zweitens die Idee einer neuen musikalischen Zeiterfahrung, die nicht mehr der Erfahrung eines linear von Anfang bis zum Ende linear gerichteten Zeitverlaufs entspricht, so der Idee nach auch in den aleatorischen Momenten der Musik bei Boulez oder Stockhausen. Und drittens die Idee einer Freisetzung der Musiker dadurch, dass dasjenige, was als Partitur fungiert, oft auch in ganz neuen, zum Beispiel grafischen Notationsweisen, ihnen viel größere Spielräume als traditionelle Partituren eröffnet, hinsichtlich dessen, was oder wie zu spielen ist. Bei Cage sind alle drei Impulse wirksam, wobei, wie ich glaube, Cage-Verfahren mit Hilfe von Zufallsoperationen, zum Beispiel wie im I Ching-Partituren herzustellen, eine eher heuristisch zeitgebundene, weil polemisch auf den strikten Serialismus bezogene Bedeutung gehabt hat, gleichsam als ein Mittel, dessen ungewollten Implikationen eine affirmative Wendung zu geben. Explizit ein Mittel zur Vereinzelung des Klangs, seiner Herauslösung aus einem prozesshaft gerichteten Zeitverlauf und damit Anleitung zu einem neuen Hören des je gegenwärtigen Klangs. Wirksam geworden ist dieser Impuls, eine neue, von der traditionellen musikalischen Erfahrung radikal verschiedene Erfahrung von Klang in der Zeit zu eröffnen, bei den anderen Vertretern der sogenannten New York School auch in ganz anderen Formen. Also ich nenne Cage, Morton Feldman, Brown und Christian Wolff, ja, wenn ich von der New York School spreche. Hans Sender hatte auf die enge Verpflichtung aller Komponisten der Cage-Gruppe mit den zeitgenössischen New Yorker Vertretern der bildenden Kunst hingewiesen. Das führte, so sagt Sender, ich zitiere, dazu, dass die Komponisten, die in den traditionellen Bauprinzipien ihrer eigenen Kunst keine Stütze mehr fanden, Grundvorstellungen der bildenden Künste als formale Paradigmen benutzten. Das heißt, sie übertrugen räumliche Vorstellungen in das Medium der Zeit, Zitat Ende. Und zwar, so wäre zu ergänzen, in viel radikalerer Weise, als dies etwa schon in analogen Tendenzen in der Musik von Stravinsky oder Debussy angelegt war. Zender hat auf die Konsequenzen dieser Tendenz zur Verräumlichung der Zeit hingewiesen. Ich zitiere, verlässt der Musiker das reale Zeitkontinuum als Basis seines Tuns und Vorstellens und behandelt er die Zeit wie den Raum, in dem man sich in verschiedenen Richtungen bewegen kann, so verlässt er das gewohnte Bild, das wir uns von der Zeit machen. Man wird hier zunächst von Abstraktion sprechen müssen, denn ein solcher Musiker abstrahiert von einer Grundeigenschaft der Zeit, ihrer Irreversibilität. Seine Formen bilden nicht mehr lineare Bewegungen auf der Zeitachse ab, sondern beschreiben imaginäre, nicht lineare Zeitverläufe bzw. Zeitsprünge. Zitat Ende. Tendenzen zur Konstruktion nicht linearer Zeitformen sind seither auch in der europäischen Musik wirksam geworden, und zwar auch dort, wo die Folge der Klänge durchaus kompositorisch determiniert ist. Ich denke etwa an die Momentformen Stockhausens, denen eine Idee von musikalischem Zusammenhang zugrunde liegt, die den Cajun-Intentionen nahesteht. Einheit und Zusammenhang, so hat Stockhausen gesagt, ich zitiere, ergeben sich weniger aus äußerlichen Ähnlichkeiten als aus einer immanenten, möglichst ungebrochenen Konzentration aufs Gegenwärtige. Zitat Ende. In einem anderen Sinn hat auch Lachenmann die Idee eines linear gerichteten, etwa dramatischen Zeitverlaufs in Frage gestellt, wenn er mit Bezug auf die Zeitgestalt eigener Werke von Situationen spricht. Man darf wohl annehmen, dass zwischen den gerade genannten Tendenzen einer Abkehr von einer linearen musikalischen Zeiterfahrung und buchstäblichen Formen einer Verräumlichung von Musik, etwa im Sinn eines durch die Verteilung der Musiker im Raum oder auch durch elektronische Mittel bewirkten Herumwanderns der Klänge im Raum, eine untergründige Affinität besteht. Eine solche Affinität dürfte auch zwischen der Konstruktion nicht linearer musikalischer Verlaufsformen und Momenten der kompositorischen Indetermination bestehen, der Absage an eine musikalische Verlaufsform, bei der, wie Adorno es formuliert hat, ich zitiere, jeder musikalische Augenblick von sich aus zum nächsten und weiter möchte. Zitat Ende. Denn wenn ein jeder musikalische Augenblick nicht mehr intern bestimmt durch das, was ihm vorausging und was ihm nachfolgt, haftet ihm ein Moment der Zufälligkeit an, das durch Konstruktionsverfahren wie das des strikten Serialismus nur scheinbar eliminiert werden kann, daher ja der Übergang zu expliziten Zufallsverfahren bei Cage, das aber auch in einen Freiheitsspielraum für den aufführenden Musiker verwandelt werden kann. Wo Letzteres geschieht, wie bei Cage, tritt, wie der Zender es formuliert, ich zitiere, der alte, nie vollständig aufzuklärende Zwiespalt von Notentext und Aufführung in ein ganz neues Stadium, denn jeder Buchstabe des Textes muss erst von den Interpreten zu Ende geschrieben werden. Zitat Ende. Wir sind hier immer noch ganz nah bei Cage, dessen Eingriff in die Musik des 20. Jahrhunderts wohl kaum überschätzt werden kann, auch wenn natürlich nicht in allen Formen der posttonalen Musik die Tendenzen wirksam geworden sind, die ich hier mit dem Namen Cage in Verbindung gebracht habe, so hat sein Eingriff, obwohl nicht notwendigerweise seine spezifischen Verfahren, und sei es über die anderen Komponisten der New York School, doch so stark auch in die europäische Musik hineingewirkt, dass die Frage unabweisbar wird, was eigentlich in diesem Angriff auf die europäische Tradition der Musik seit Beethoven auf dem Spiel steht. Und Beethoven ist wohl der meistgenannte Name, wenn es bei den Vertretern der New York School darum ging, sich von der europäischen Tradition abzusetzen. Was auf dem Spiel steht, ist die Rolle des kompositorischen und des rezeptiven Subjekts, die Expressivität der Musik, die Art des musikalischen Hörens und damit die Idee der musikalischen Zeit und des musikalischen Zusammenhangs. Es ist wohl kein Zufall, dass es Hegel war, ein Zeitgenosse Beethovens, dem wir eine prägnante Charakterisierung jenes Typus von Musik verdanken, den Cage und seine Nachfolger hinter sich lassen wollten. Hegel nennt die Musik eine kadenzierte Interjektion und will damit sagen, dass Ausdruck der Empfindung und Konstruktion sich in der europäischen Musik an- und miteinander entfaltet haben. Hegel sieht klar, dass erst die Entwicklung des musikalischen Materials und der konstruktiven Verfahren in der europäischen Neuzeit die expressiven und dramatischen Potenziale der Musik hervorgebracht hat, die die Musik dazu befähigt hat, wie Hegel sagt, nicht die Gegenständlichkeit selbst, sondern im Gegenteil die Art und Weise widerklingen zu lassen, in welcher das Innerste selbst seiner Subjektivität und ideellen Seele nach in sich bewegt ist. Zitat Ende. Hans Zender hat denn auch mit einem gewissen Recht darauf hingewiesen, dass die Axiomatik des musikalischen Kunstwerks in Europa in Korrespondenz steht mit basalen Denkfiguren des deutschen Idealismus. Wenn Hegel von der subjektiven Innerlichkeit spricht, die sich in Tönen entäußert, so bezeichnet er damit genau jene Expressivität der Musik in der europäischen Tradition, über die Cage und seine Freunde hinaus wollten. Aber weshalb und mit welchem Recht? Das ist die Frage. Bei Helmut Lachemann, der im Gegensatz zu Cage dezidiert an der Werkidee der europäischen Tradition festgehalten hat, gibt es eine interessante Parallele zur Kritik des expressiven Subjekts, dessen Krise er in einen Zusammenhang bringt mit dem, was er den Sprachverlust in der posttonalen Musik nennt. Entscheidend, so Lachemann, ich zitiere, ist die Voraussetzung, dass der komponierte Affekt ein ungebrochenes Subjekt setzt bzw. voraussetzt. War die Geschichte des affektorientierten Komponierens bis ins 19. Jahrhundert hinein die Geschichte des sich emanzipierenden Individuums, so hat sie sich in der Folge verwandelt in die Geschichte des sich in seiner Unfreiheit erkennenden Subjekts. Das expressiv handelnde Ich stößt auf seine Vergesellschaftetheit, das Subjekt entdeckt sich als Objekt, als Gegebenheit, als Struktur, um mit Wozzeck zu sprechen, als Abgrund, in dem ganz andere Mächte wirken als die, woran der bürgerliche Idealismus Glauben machen wollte. Zitat Ende. Ich habe eben, was die Subjektproblematik betrifft, auf Berührungspunkte zwischen Cage und Lachenmann hingewiesen. Eine Parallele zu Cage sehe ich auch in Lachenmanns Emphase auf der physischen Materialität des Klangs und einem neuen Hören, das Lachenmann als ein Abtasten des Klangs beschreibt. So hat denn auch die neue Musik dem Hören eine ganze Welt neuer Klänge, Klangverbindungen und Klangbewegungen jenseits der expressiven und tonmalerischen Potenzen der Tonalmusik eröffnet. Jedoch haben Lachenmanns kompositorische Konsequenzen, mit denen er sich affirmativ nicht nur auf die Tradition der europäischen Musik, sondern dezidiert auch auf die Tradition des seriellen Komponierens bezieht, mit denjenigen Cage und seiner Freunde kaum etwas zu tun. Für diese ist, wie es scheint, nicht das Subjekt als ein Abgrund das Problem, sondern das Subjekt in seinem Selbstbehauptungs- und Ausdruckswillen. Um noch einmal Zender zu zitieren, Musik als ins Einzelne auskonstruierter Zusammenhang, ebenso als Träger eines Ausdruckswillens, der die Empfindungsnuancen des komponierenden Subjekts bis in die feinsten psychologischen Verästelungen dem Hörer nahebringen wollte, Musik als Botschaft heroischer Menschenliebe, nicht ablösbar vom Umkreis des deutschen Idealismus, dies alles wollte man nicht. Zitat Ende. Bei Zenders Deutung der Musik der New York School liegt denn auch der Nachdruck auf der veränderten Zeiterfahrung und einer Kritik am Subjekt, am Ego, als einer ordnungsschaffenden Instanz, beinahe im Sinn von Adornos und Horkheimers Kritik des Subjekts als einer Instanz der Naturbeherrschung und bloßen Selbsterhaltung in der Dialektik der Aufklärung. Genau in diesem Sinn hat Morten Feldmann im Rückblick auf den Beginn seiner Freundschaft mit Cage, Brown, Wolf und Tudor von der gemeinsamen Suche nach einem Musikkonzept gesprochen, bei dem, wie er sagt, die verschiedenen Elemente, Rhythmus, Tonhöhe, Dynamik und so weiter entkontrolliert würden. Die Krise des Subjekts bedeutet nach Zender auch einen Abschied von der geschlossenen Form. Wobei das Zitat Zenders nahelegt, die offenen Formen gleichzusetzen mit Formen, die nicht mehr der linearen Zeitlichkeit des von einem kontrollierenden Subjekt durchkonstruierten musikalischen Zusammenhangs entsprechen. Natürlich geht beides nicht notwendigerweise zusammen. Bei Stravinsky und Debussy würde man kaum von offenen Formen sprechen. Jedoch liegt es in der Logik nichtlinearer Zeitformen, dass dem Beginn und dem Ende einer Musik tendenziell ein Moment der Zufälligkeit zuwächst. Und wo dies der Fall ist, kann man in einem Sinne des Wortes von einer offenen Form sprechen. In einem anderen Sinn gilt dies, wo ein Moment des Zufalls in den Prozess der Komposition einwandert, wie in einem extremen Sinn bei Cage und in einem viel schwächeren Sinn in der Aleatorik bei Werken von Boulez oder Stockhausen, die aber in einem anderen Sinn durchaus durchkonstruiert sind. Und schließlich handelt es sich um offene Formen dort, wo ein Moment des Zufalls, kompositorisch geplant durch die Freisetzung der aufführenden Musiker, in die Wiedergabe von Stücken eindringt. Jedoch gerade wenn man mit Zender annimmt, dass die Krise des Subjekts etwas mit dem Abschied von der geschlossenen Form zu tun hat, liegt ein viel weiterer Begriff der offenen Form nahe. Adorno hat einmal gesagt, ich zitiere, Kunst obersten Anspruchs drängt über Form als Totalität hinaus ins Fragmentarische. Und ich glaube, er hat damit nicht nur eine Tendenz der zeitgenössischen Kunst gemeint, sondern auch schon Züge des späten Beethoven, bei dem bereits die Form als Totalität in Frage gestellt wird, auch wenn die späten Werke sicherlich nach Maßgabe der kompositorischen Durchkonstruktion geschlossene Werke sind. Vielleicht ist die Krise des Subjekts in der Musik älteren Datums, als ich es bisher unterstellt habe. Auf diese Vermutung werde ich gleich noch einmal zurückkommen. Zunächst aber zurück zu Zender. Der Abschied von der geschlossenen Form, die Erfahrung einer nichtlinearen Zeit und einer nicht durch einen vorgegebenen Zusammenhang determinierten Präsenz des musikalischen Augenblicks, das ist für Zender, der selbst vom Zehn stark beeinflusst ist, der Ort einer Freiheitserfahrung, das Versprechen eines nicht zwanghaften Selbst jenseits des Subjekts, einer offenen Geschichte und damit der entscheidende Impuls, der von der New York School auch auf die europäische Musik ausgestrahlt hat. Nahe bei Cage bleibt Zender auch in seinem, wie er selbst sagt, postmodernen Schlussfolgerungen, wenn er ein neues Verhältnis zur Geschichte, insbesondere der Musikgeschichte, jenseits von Konzeptionen einer Avantgarde, eine Anschauung der geschichtlichen Formen als Steinbruch, als Rohmaterial für neue Gestaltungen, als ein von der Kugelgestalt der Zeit, ein Hinweis auf Bernd Alois Zimmermann, bereitgestelltes Nebeneinander der verschiedenen potenziell gleichwertigen Formen aller historischen Epochen und Kulturen. Zitat Ende. Auch Lachenmann hat die musikalische Erfahrung, auf die er mit seiner Musik abzielt, als eine Freiheitserfahrung beschrieben. Dem liegt aber eine ganz andere Idee der Klangwahrnehmung zugrunde als etwa bei Cage. Lachenmann hält nämlich an der Idee eines strukturellen Hörens fest, und zwar im Sinn eines gewohnte Strukturen und Zusammenhänge brechenden Eingriffs in die Wahrnehmung der Hörer, eines Eingriffs, der, wie er sagt, Denken und Fühlen in Bewegung setzen soll. Indem der Wahrnehmende, so Lachenmann, ich zitiere, seine Beziehung zum bislang Vertrauten radikal erneuert, ändert er sich selbst, nimmt er seine Vorgeprägtheit und seine Fähigkeit, diese zu erkennen und zu durchbrechen, wahr, wird er sich nochmals fremd, wird er sich selbst zum Abenteuer voller neuer Möglichkeiten und Überraschungen. Zitat Ende. Und wo dies geschieht, so Lachenmann, wird die musikalische Erfahrung zu einer Erfahrung potenzieller Freiheit. Happy New Ears, das Titel eines Buches von Zender über Cage. Happy New Ears wäre ein Motto, das für die Musik von Cage ebenso passt wie für die von Lachenmann. Und doch scheint eine Welt zu liegen zwischen der Musik Lachenmanns und derjenigen von Cage und seinen Freunden. Man könnte ja geradezu von zwei unterschiedlichen Revolutionen in der Musik des 20. Jahrhunderts sprechen. Derjenigen der seriellen Avantgarde und der dezidiert gegen diese gerichteten der New York School. Wobei Lachenmann sich im Gegensatz zu Cage und seinen Freunden explizit auf die Tradition der seriellen Musik beruft. Natürlich könnte man im Sinne von Cage und Zender sagen, lass 1000 Blumen blühen, und das wäre in jedem Fall richtig. Jedoch machen Zenders Kommentare zur New York School deutlich, dass es um mehr geht. Und zwar geht es in einem eigentümlichen Sinn um eine Wahrheitsfrage. Adorno hat vom Zeitkern aller bedeutenden Kunst gesprochen und wollte damit sagen, dass es die wesentlichen Gehalte einer geschichtlichen Zeit sind, die im Kunstwerk verhandelt werden. Das trifft, wie sich gezeigt hat, zumindest in den hier genannten Formen auch mit Bezug auf die Krise des Subjekts zu, und zwar schon in der Selbstreflexion der betroffenen Komponisten. Aber was sagen die Werke selbst? Wenn es die Bedeutsamkeit der Werke ausmacht, dass sie existenziell bedeutsame Gehalte, Erfahrungen, Probleme oder Widersprüche einer Zeit reflektieren, in sich reflektieren oder, könnte auch sagen, verhandeln, so geben sie als Kunstwerke doch keine Antworten auf die Erfahrungen und Probleme, die sich in ihnen reflektieren oder in ihnen verhandelt werden. Nehmen Sie nicht Partei, etwa im Streit der Philosophen. Erst im Diskurs über die Kunst, und in diesem Diskurs haben die Künstler selbst natürlich eine wichtige Stimme, werden ihre Gehalte nicht nur namhaft gemacht, sondern zugleich in einem nicht ästhetischen Sinn reflektiert. Nicht nur werden Urteile über gelungen oder misslungen gefällt, vielmehr ist der ästhetische Diskurs auch in einem anderen Sinn ein urteilender, ein parteinehmender Diskurs. Parteinehmend mit Bezug auf die Gehalte, die er als solche der Kunstwerke zur Sprache bringt. Hierbei geht es darum, wie Ruth Sonderegger es formuliert hat, ich zitiere, dass im ästhetischen Diskurs im Streit, den Kunstwerke provozieren, Positionen bezogen werden müssen, die das Kunstwerk gerade nicht bezieht, sondern immer wieder unterläuft. In diesem Sinne zwingen ästhetische Erfahrungen ihre Subjekte den Bereich nicht nur der ästhetischen Erfahrung, sondern sogar den der Kunst zu überschreiten. Zitat Ende. Sowohl Zenders Kommentare zur New York School als auch Adornos Überlegungen in seinem späten Vortrag Vers une musique informelle sind Beispiele eines solchen parteinehmenden Diskurses über die Krise des Subjekts in der zeitgenössischen Musik und damit zugleich Stellungnahmen mit Bezug auf die kompositorischen, philosophischen und gesellschaftlichen Folgerungen, die sich aus dieser Krise des Subjekts ergeben. Bedeutet die Krise des Subjekts zugleich die Krise des expressiven Subjekts, so sind doch die expressiven Potenziale der Musik nicht gebunden an eine individuelle Subjektivität, die sich in Tönen entäußert, wie es Zender und Adorno für die tonale Musik unterstellten. Schon der Eingriff in das Denken und Fühlen, wie Lachemann es als Aufgabe für seine Musik postuliert, ist ja kaum zu denken ohne eine Musik, der eine neue Expressivität jenseits derjenigen der tonalen Musik zuwächst. Und die Frage ist, wer oder was nach der Krise des Subjekts den Ort besetzen soll, den einmal das kompositorische Subjekt der tonalen Musik besetzte. Ich breche hier ab. Hier ging es mir darum zu zeigen, erstens, dass es die Musik selbst ist, die das Denken anstößt. In diesem Sinn könnte man mit Zender sagen, die Sinne denken. Die bedeutende Musik hat selbst gleichsam eine philosophische Dimension, so wie sie auch in der Selbstreflexion der Komponisten zur Geltung kommt. Und zweitens, dass es im ästhetischen Diskurs immer auch um Wahrheitsfragen geht, nicht so sehr um die Wahrheit von Sätzen, sondern um ein angemessenes Selbst- und Weltverständnis. Die Kunstwerke greifen zwar immer auch direkt in unsere Wahrnehmung ein, aber ihre Wahrheit kann immer nur eine Wahrheit sein, die sie selbst nicht aussprechen, sondern zu der wir als einer immer auch umstrittenen aus Anlass ihrer Erfahrung vielleicht kommen. Oben habe ich versuchsweise gesagt, das musikalische Werk sei die Partitur in ihrem Potenzial, in eine ästhetisch gelungene Klanggestalt umgesetzt zu werden. Offenbar gibt es aber nicht die eine letztgültige Aufführung eines Werkes. In diesem Sinn sind die Werke nirgendwo fertig da. Sie selbst haben eine Geschichte. In Geschichte, so Adorno, entsteigen wechselnde Gehalte dem Werk. Und mit der Ablösung einer ihrer Schichten nach der anderen, unabsehbar im Augenblick ihres Erscheinens, verändern sich die Werke selbst. Erst ganz zum Schluss komme ich zurück auf ein Problem, das ich zu Beginn bloß erwähnt habe, nämlich die seit den Anfängen der modernen Kunst immer wieder virulenten Versuche, aus dem Innern der Kunst die Autonomie der Kunst infrage zu stellen. Bedeutete die Herausbildung einer Sphäre autonomer Kunst ursprünglich die Emanzipation der Kunst von ihrer Dienstbarkeit gegenüber gesellschaftlichen, insbesondere höfischen und kirchlichen Zwecksetzungen und damit zugleich die Herausbildung ihrer kritischen Potenziale, so war doch mit dieser Autonomisierung der Kunst, insbesondere seit der Herausbildung der modernen Kulturindustrie, tendenziell die Gefahr ihrer Neutralisierung, ihrer bloßen Abschiebung in einer Sondersphäre jenseits der Lebenspraxis verbunden. Jenseits der wichtigen Dinge. Genau hier ist eine der großen Tendenzen der modernen Kunst angelegt, mehr sein zu wollen als bloß Kunst. Das heißt, eine Tendenz zur Entgrenzung der Kunst. Gerade heute ist dieses Spannungsverhältnis wieder deutlich sichtbar geworden, mit Entgrenzungstendenzen in dokumentarischen Formen, etwa der bildenden Kunst im Film und Theater, zum Beispiel auch in den Arbeiten Schlingensiefs mit Obdachlosen und Skinheads. In der Musik war es Cage, der mit seiner Kritik am traditionellen musikalischen Kunstwerk die Intention verband, direkt ins Leben einzugreifen und in der Musik die Möglichkeit einer von Autoritätsverhältnissen befreiten Lebensform vorzuführen. Cage und Lachenmann repräsentieren die beiden Pole des von Rancière beschriebenen Spannungsverhältnisses. Was sie jedoch verbindet, ist nicht nur die musikalische Reflexion auf die Krise des Subjekts, sondern auch die Idee einer möglichen individuellen und gesellschaftlichen Freiheit jenseits der vermeintlichen Autonomie eines monadischen Subjekts. Jenes Spannungsverhältnis aber bringt zum Ausdruck, dass, wie Adorno es auf der ersten Seite seiner ästhetischen Theorie formuliert hat, zitiere, der Ort der Kunst ungewiss geworden ist, Zitat Ende. Es ließe sich daher auch als ein Widerstreit im Innern der modernen Kunst beschreiben, so wie Heinz-Klaus Metzger, einer der bedeutendsten Theoretiker der neuen Musik, schon 1961 angesichts der mit den Namen Darmstadt und New York verbundenen Gegensätze mit Bezug auf die Musik von einem Widerstreit, wie er sagt, zwischen den Anforderungen des ästhetischen Gegenstands und denen seiner Aufhebung sprach, zwischen Autonomie und Entgrenzung der Musik als Kunst. Wie das Beispiel Lachenmann und viele andere Beispiele zeigen, bedeutet dies nicht das Ende der Musik als autonomer Kunstform. Aber vielleicht könnte man mit Ruth Sonderegge und möglicherweise sogar mit Adorno sagen, dass seither wahre autonome Kunstwerke solche sind, die an ihren eigenen Überlebensfäden, nämlich denen ihrer Autonomie, zerren, als wären sie Fesseln. Ich danke Ihnen.
Der Philosoph Albrecht Wellmer über die Rolle von Sprache und die Begriffe von Werk und Subjekt in der neuen Musik. Morgen senden wir den dritten Teil unserer Reihe von Vorträgen des Einstein-Forums in Potsdam. Hören Sie dann Light, Biological Clocks and the Healthy Brain von Russell G. Foster.